Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Dienstag, dem 21. Januar 2014, heute mit folgenden Themen. Steinschlag, Erdrutsche, Lawinen und Überschwemmungen, Berner Naturgefahren wurden umfassend kartografiert. Plötzlich wieder Bürger zweiter Klasse. Abschottungsinitiative birgt große Risiken für SchweizerInnen im Ausland. Und Ägyptens neue Verfassung, wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Demokratie. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die syrische Friedenskonferenz in Genf von morgen Mittwoch findet nun doch ohne den Iran statt. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die iranischen Vertreter wieder ausgeladen auf Druck der syrischen Opposition. Die iranische Regierung zählt zu den wichtigsten Verbündeten vom syrischen Machthaber Bashar al-Assad. Die von Saudi-Arabien unterstützte Opposition will sie deshalb nicht am Tisch haben und drohte, man werde die Konferenz boykottieren. Laut Experten wäre die Teilnahme Irans als wichtiger Player in der Region wichtig gewesen. Ohne den Iran könne es keinen Frieden geben. Nach der Kehrtwende ist nun wieder alles offen. Eine definitive Teilnehmerliste für die Friedenskonferenz steht noch aus. Die Volksinitiative AHV Plus ist offiziell zustande gekommen. Die von Gewerkschaften getragene Initiative verlangt, dass die AHV-Renten um 10% erhöht werden. Alleinstehende würden rund 200 Franken pro Monat mehr erhalten, Ehepaare rund 350 Franken mehr. Kosten würde das pro Jahr zusätzliche rund 3,6 Milliarden Franken. Die Finanzierung lässt die Initiative offen. Die Initianten sehen diverse Möglichkeiten, eine nationale Erbschaftssteuer zum Beispiel oder höhere Lohnbeiträge. Die Initiative AHV Plus ist als Gegenprojekt gedacht zu den angestrebten Rentenkürzungen des Bundesrates. Im Kanton Bern wurde heute Morgen die Spitalstandortinitiative eingereicht mit rund 26.000 beglaubigten Unterschriften. Damit hat das Initiativkomitee Rickisberg ist überall fast doppelt so viele Unterschriften als nötig beisammen. Die Initiative verlangt, dass die bestehenden Spitäler im Kanton Bern im Gesetz festgeschrieben werden und mindestens 8 Jahre erhalten bleiben. Es gehe vor allem darum, die Gesundheitsversorgung auf dem Land zu stärken, so die Initianten. Im Gegensatz zum Berner Regierungsrat sind sie der Meinung, dass man mit Zentralisierung der Spitäler und Spitalschließungen keine Kosten spart. Mit der Einreichung der Initiative jetzt, in der heißen Phase vor den Berner Regierungs- und Grossratswahlen im März, will das Komitee eine breite Debatte über die Gesundheitspolitik bewirken. Das Open Air Zürich steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Laut einem Bericht der NZZ steht die Firma vom Festivalorganisator Rolf Ronner kurz vor dem Konkurs. Trotzdem ist die Planung für die 4. Ausgabe schon im Gange. Möglich ist das laut NZZ, weil Rolf Ronner eine neue AG gründete. Damit kann er die Geschäfte über die neue AG laufen lassen und könnte sich zudem von den alten Schulden befreien. In der Branche steht Ronner schon länger in der Kritik. Er zahle viel zu hohe Gagen und wechsle jährlich seine Lieferanten, was der ganzen Branche schade. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch hat es über dem Mittelland Hochnebel. Am Nachmittag zeigt sich teilweise auch die Sonne bei um 3 Grad. Donnerstag und Freitag ist es stark bewölkt mit teils Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 600 Meter. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 3 Grad.
Rabe Info 95,6.
Vor gut 15 Jahren begann der Kanton Bern, die Naturgefahren umfassend zu kartografieren. Fast 400 Karten wurden erstellt. Sie zeigen, ob ein Wohngebiet akut von Steinschlag, Erdrutschen, Lawinen oder Überschwemmungen bedroht ist. Ab sofort können diese Karten öffentlich eingesehen werden. Gemeinden sind verpflichtet, die Gefahrenkarten in ihre Ortsplanung zu integrieren. Außerdem erfahren sie nun genau, wo bezüglich Schutzmaßnahmen Handlungsbedarf besteht. Michael Spahr hat mit Heinrich Burri, Leiter der Arbeitsgruppe Naturgefahren, gesprochen und wollte wissen, ist es gefährlich, im Kanton Bern zu wohnen?
Im Kanton Bern kann man trotz den örtlich vorhandenen Naturgefahren gut leben. Also wir haben ein relativ hohes Sicherheitsniveau. Die Analyse hat eigentlich nichts Neues gebracht. Man hat ja die Gefahrenkarten schon seit 14, 15 Jahren jetzt sukzessive erarbeitet. Das heißt, die Gemeinden haben das gemacht mit unserer Hilfe. Und immer wenn eine Gefahrenkarte fertig geworden ist, hat man dann in der Gemeinde die Situation analysiert und hat dort dann auch angefangen, Probleme zu lösen, wenn solche vorhanden waren.
Wenn man denn diese Gesamtsicht jetzt hat, gibt es Gebiete im Kanton, die ein bisschen mehr gefährdet sind als andere Gebiete im Kanton?
Ja, man kann zum Beispiel sagen, dass das Berner Oberland, das überrascht auch nicht, dass dort eher Personen oder Tiere gefährdet sind in Häusern. Und dann eben das Mittelland und insbesondere die Gebiete entlang von unseren großen Seen oder der von den Talflüssen, dass dort eher Sachwerte gefährdet sind. Wenn man dann noch weiter ins Detail geht, stellt man auch bei unserer Gesamtanalyse fest, was man eben auch schon bei den Einzelsichtweisen auf Gemeindeebene gesagt hat, dass beispielsweise halt in der Matte Bern oder hier in Interlaken immer noch relativ viele Gebäude im roten Gebiet und im blauen Gebiet sind. Und man ist aber auch bekannterweise in diesen beiden Gebieten, die ich jetzt erwähnt habe, schon seit längerer Zeit daran, Schutzmaßnahmen zu planen und im Fall vom Bödeli Interlaken auch umzusetzen.
Es gibt eben diese rote Zone, die am meisten gefährdet sind. Dort empfehlen Sie auch den Gemeinden, dass etwas unternommen wird. Im Moment ist die Finanzsituation im Kanton sehr angespannt. Denken Sie, dass das vorwärts geht oder dass es jetzt gerade in der momentanen Situation eher langsam geht, bis diese Gefahren dann wirklich beseitigt werden?
Ich hoffe natürlich, dass das trotz enger Finanzsituation vom Kanton nicht größere Verzögerungen gibt. Es sind viele Projekte sind ja bereits bewilligt. Da wird man sicher nicht wieder zurückkrebsen. Und bei neuen Projekten, die noch kommen werden, bin ich eigentlich überzeugt, dass die finanzkompetente Stelle eine Einsicht hat und sich der Verantwortung, eben wenn es um Menschenleben und große Sachwerte geht, bewusst ist. Weil mit diesen Investitionen kann man ja Schäden verhindern. Also ist es eigentlich eine Gewinnsituation.
Das Neue ist ja jetzt, dass es jetzt eine ganze Übersicht gibt. Man kann auch im Internet diese Gefahrenkarte des Kantons anschauen. Die Basis sind fast 400 Gefahrenkarten, die in den letzten 15 Jahren entwickelt wurden. Wie ist man da eigentlich vorgegangen? Es ist ja sicher nicht immer einfach zu sagen, jetzt ist eine Zone rot, also sehr gefährlich, oder nur blau oder sogar nur gelb. Also gelb ist dann die am wenigsten gefährdete Zone.
Man ist unsererseits, also von den kantonalen Fachstellen mit den Gemeinden zusammengesessen und hat dann geschaut, wem man einen solchen Auftrag erteilen könnte und hat dann spezialisierte Fachbüros ausgelesen. Diese sehr routinierten und erfahrenen Büros haben dann diese Gefahrenkarten, Gutachten ausgearbeitet und vorgegangen sind die so, dass sie alle Ereignisse, die schon in der Vergangenheit passiert sind, genau analysiert haben. Das sind die Facts im Prinzip. Und andererseits sind im Gelände das Anschauen gegangen, haben Analysen gemacht aufgrund der Topografie und der Hydrologie, also der Wassersituation, der Felsformationen und haben dann mit Berechnungen geschaut, wo beispielsweise ein Steinschlag losbrechen kann und wie weit der Stein, der da losbricht, noch rollen kann. Und man kann dann Energien bestimmen und Auslaufstrecken und aufgrund dieser Berechnungen kann man dann diese Gefahrenkarten im Prinzip zeichnen und sagen, wo das ein Gebiet erheblich oder mittel oder nur gering gefährdet ist.
Sagt Heinrich Buri, Leiter der Arbeitsgruppe Naturgefahren des Kantons Bern. Die interaktive Gefahrenkarte gibt's im Internet. Den Link dazu finden Sie auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Über 700'000 Schweizerinnen und Schweizer leben im Ausland, davon fast eine halbe Million in Europa. Falls die Masseneinwanderungs- oder die Abschottungsinitiative der SVP vom Stimmvolk angenommen wird, kann das für sie schwerwiegende Folgen haben. Im Moment sind SchweizerInnen den EU-Bürgern überall in der EU gleichgestellt. Sie können sich frei niederlassen, arbeiten oder Sozialleistungen empfangen. Falls das Schweizer Volk in knapp 2 Wochen Ja sagt zur SVP-Initiative, könnte die Personenfreizügigkeit aufgehoben werden. AuslandschweizerInnen wären dann in der EU wieder Bürger zweiter Klasse. Michael Spahr sprach mit Ariane Rusticelli, Co-Direktorin der AuslandschweizerInnen-Organisation, und wollte von ihr wissen, wie dramatisch wären denn die Folgen eines Ja zur SVP-Initiative.
Wirklich sehr spekulativ. Was wir nur vielleicht sagen können, es ist, was jetzt positiv ist für die Auslandschweizer, die in einem EU-Land wohnen zum Beispiel, sie haben dieselbe Rechte. Es ist die Gleichbehandlung von Schweizer Staatsbürger und EU-Bürger. Die Diploma sind offiziell anerkannt. Sie können natürlich in einem EU-Land gehen und wohnen und eine Arbeit finden. Es ist alles, was im Positiv kommt von dieser Personenfreizügigkeit für die Auslandschweizer im Moment. Aber dann, was würde sein, wenn die Initiative akzeptiert ist? Es ist wirklich im Moment fast unmöglich zu sagen.
Gewisse Kreise würden wahrscheinlich sagen, okay, es hat viele Schweizer, die nicht in der Schweiz wohnen, die sind halt selber schuld, dass die dort sind. Aber diese Menschen, gerade auch die Schweizer und Schweizerinnen, die in der EU leben, haben ja auch eine wichtige Funktion für die Schweiz.
Es ist genau das, was wir wirklich nicht vergessen ist. Es ist wirklich ein großes Potenzial für die Schweiz. Sie haben natürlich ja Netzwerk im Ausland. Sie sind direkt integriert in die Realität der EU-Land und sie können auch unser politisches System erklären im Ausland, weil unser politisches System ist nicht immer ganz einfach zu verstehen, das wissen Sie im Ausland. Und es sind ein bisschen wie Botschafter von der Schweiz im Ausland, so auch für den Wirtschaft natürlich, es sind ganz wichtigen Leuten, würde ich sagen.
Ihre Organisation, die Auslandschweizer Organisation, die gibt es schon seit fast 100 Jahren. Sie setzen sich für das Wohl der Schweizer im Ausland ein. Viele Schweizerinnen und Schweizer werden auch in Zukunft ins Ausland gehen. Wie ist das eben gerade mit den Berufsabschlüssen? Dank der Personenfreizügigkeit werden die auch akzeptiert in der EU?
Natürlich, es ist wichtig und das ist jetzt, was die Schweizer machen können. Sie können ohne weiteres in einem EU-Land gehen, um zu studieren, um eine Stelle zu finden, dort arbeiten. Und wir wissen, dass es sind jedes Jahr mehr Auslandschweizer. So, es ist mehr die Frage des internationalen Mobilität von den Schweizern. Und das ist auch eine Bereicherung für die Schweiz, alle diese Leute, die nach Ausland gehen. Und die das Leben machen so einfach wie möglich, würde ich sagen. Und das müssen wir natürlich nicht vergessen, generell in der Schweizer Politik.
Sagt Ariane Rusticelli von der Auslandschweizer Organisation. Abgestimmt über die SVP-Abschottungs- bzw. Masseneinwanderungsinitiative wird am kommenden 9. Februar.
Rabe Info 95,6.
Ägypten hat eine neue Verfassung, angenommen von fast 100% der Stimmbeteiligten. Nur diese Stimmbeteiligung war sehr bescheiden. Nur rund 37% sollen am Referendum teilgenommen haben. Trotzdem wird international von einem wichtigen Meilenstein für die Demokratie in Ägypten gesprochen. Unsere Kollegen von Radio Korax in Halle haben mit Björn Bendlage, Ägyptenforscher an der Martin-Luther-Universität in Halle, einen Blick in die neue ägyptische Verfassung geworfen. Zunächst vergleicht Björn Bendlage die neue Verfassung der aktuellen Übergangsregierung mit der alten Verfassung vom ehemaligen Präsidenten und Vertreter der Muslimbrüder Mohamed Mursi.
Also zunächst erstmal ist das Wichtigste, dass sowohl die Verfassung aus dem Jahr 2012 als auch die jetzt aus dem Jahr 2013-14 ganz enorme Fortschritte bringen, zumindest erstmal auf dem Papier. Das muss noch nichts mit der tatsächlichen sozialen Lage zu tun haben, aber beide Verfassungen haben ganz große Fortschritte gemacht und die Unterschiede zwischen den Verfassungen sind nicht so eklatant, wie man meinen könnte. Also auch die Überlegung, dass eine eindeutig von Islamisten dominierte verfassungsgebende Versammlung automatisch eine besonders islamische oder islamisierte oder islamistische Verfassung geschrieben hätte, stimmt so nicht. Da sind zwar rhetorisch mehr islamische Passagen drin, aber vom Bestand her war es auch eine normale, zivile, mehrheitlich und pluralistisch-demokratische Verfassung, die im Jahr 2012 geschrieben wurde. Und in die Richtung geht auch jetzt die Verfassung von 2013.
Nun gab es ja hier auch schon allerlei Berichterstattungen über die neue Verfassung und haben immer wieder die positiven Punkte rausgestellt, die da nun drinstehen sollen, wie zum Beispiel die Rechte der Frauen, die verbessert werden sollten, oder dass es jetzt eine Antidiskriminierungsklausel gibt, die ja über Umwege auch für Religionsfreiheit garantieren kann. Die Frage zurückgeworfen an dich: Was hat sich an der neuen Verfassung im positiven Sinne nun verändert?
Antidiskriminierungsklausel und Frauenrechte standen auch schon in der 2012er Verfassung drin. Die sind jetzt noch ein bisschen markierter, sodass sie mir ins Auge stechen. Aber da hat sich eigentlich relativ wenig getan. Wirklich positiv an dieser neuen Verfassung 2013-14 ist, dass das Prinzip der gegenseitigen Kontrolle von Regierung, Legislative und Judikative einfach noch besser gefasst ist. Da sind wirklich bis ins kleinste Detail, bis in Notfallregelungen für den Misstrauensantrag gegen den Ministerpräsidenten, für die Auflösung des Parlaments, für Strafanzeigen gegen den Staatspräsidenten alle Krisenszenarien durchgespielt. Und es ist sichergestellt, dass selbst wenn es zu totalen Staatskrisen kommt und zum Beispiel das Parlament aufgelöst wird, es zu keiner länger gehenden Notstandsgesetzgebung laufen kann, in denen nämlich bei allen Schritten immer zeitliche Fristen eingesetzt wurden, dass dann zum Beispiel nach der Auflösung des Parlaments innerhalb von so und so vier Tagen neu gewählt werden muss, dass auch bei Gesetzen, die in einem Notstand erlassen werden, das Parlament immer nach sehr kurzer Zeit das Ganze nachträglich bestätigen muss, sonst verlieren alle Notstandsgesetze automatisch ihre Regelung. Also da ist der Raum für repressive und autoritäre Regierungen im Rahmen der Verfassung sehr eng gemacht. Also da ist kaum noch Spielraum drin.
Was bei der Berichterstattung auch immer wieder mitschwingt, ist die deutliche Kritik an der Verfassung, die nämlich besagen soll, dass diese Verfassung vor allen Dingen Privilegien für die Militärregierung beinhalten soll und ihre Stellung und Sonderposition eben festigen soll. Wie bewertest du das?
Und das stimmt so. Dazu muss man sagen, dass um das Militär in Ägypten realistisch kein Weg drumherum führt. Und der Status quo wird im Prinzip mindestens bis 2022 festgeschrieben, weil bis dahin der Hohe Militärrat ein Mitspracherecht hat, beziehungsweise ein Vetorecht bei der Ernennung des Verteidigungsministers und vor allem das Budget der Streitkräfte nicht öffentlich im Parlament in vollem Detail diskutiert wird, sodass da tatsächlich sowas wie ein abgeschlossener Bereich eingerichtet wird, der de facto jetzt schon existiert. Das ist eindeutig ein Manko. Allerdings muss man sagen, es ist wahrscheinlich auch nicht realistisch, im Moment gegen das Militär regieren zu können. Das war es auch 2012 und auch schon 2011 nicht.
Was hier in der Medienberichterstattung immer ein bisschen mitgeschwungen ist, war diese Funktion eines Referendums, nämlich dass dadurch, dass wenn sich viele Bürger und Bürgerinnen für eine neue Verfassung aussprechen und eben sich auch dann für die Ideen von der Militärregierung aussprechen, dass dieser Regierung nochmal einen Rückhalt geben würde. Wie bewertest du die Funktion, die damit erfüllt wird?
Also es geht weniger um den Rückhalt für die Militärregierung, denn damit wird ein komplett neues Regierungsverfahren gestartet. Also der Übergangspräsident wird nach kurzer Zeit durch einen neu gewählten Präsident ersetzt. Die Legislative geht endlich wieder auf ein gewähltes Gremium, nämlich auf ein neu zu wählendes Parlament um, und die ganze Verteilung von Vollmachten und Kompetenzen zwischen Parlament, Präsident und anderen Staatseinrichtungen wird komplett neu verteilt. Insofern wäre die Verfassung tatsächlich ein Neuanfang, genauso wie das die 2012er Verfassung hätte sein können, von dem, was sie tatsächlich geregelt hat. Damals hat es nicht geklappt, weil ein großer Teil der Bevölkerung sich eben überhaupt nicht repräsentiert gefühlt hat. Und im Nachhinein muss man wohl sagen, verschiedene andere politische Kräfte, insbesondere das Militär, auch Interesse daran hatten, diese Stimmung zu steigern. Es wäre natürlich zu hoffen, dass dieser Bann oder dieser Zauber eines Referendums, der dann einen Konsens erzeugt, irgendwie eine Weile hält. Hm. Denn wenn man ganz ehrlich ist, würde die Neuverfassung selbst für die Leute, die Militärregierung und ihre sehr repressiven Maßnahmen, die in den letzten Monaten passiert sind, ablehnen, eine wesentlich bessere Grundlage bieten, um dagegen vorzugehen, das zu beeinflussen, als es in einer Übergangszeit ohne so eine Grundlage möglich wäre.
Soweit die Einschätzungen von Björn Bentlage, Ägyptenforscher an der Martin-Luther-Universität in Halle.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Sie hörten Beiträge von Michael Spahr und Radio Korax in Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht eine gute Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.